Guten Morgen. Ich bin froh, dass ich wieder hier sein darf nach einiger Zeit. Verrückte Zeiten, in denen wir leben. Mit Covid, dass das so extreme Ausmaße annimmt, jetzt zum Ende des Jahres, das war eigentlich fast abzusehen, aber man rechnet doch irgendwie nicht damit. Man hofft es zumindest nicht. Ich habe euch für heute eine Predigt mitgebracht, die eigentlich schon ein bisschen älter ist. Die habe ich schon länger in der Schublade liegen. Ich habe eine neue geschrieben gehabt, aber darüber habe ich heute Morgen keinen Frieden gehabt. Und dachte mir jetzt, vielleicht ist diese etwas ältere doch passend für unsere Zeit, passend für unsere Situation. Geht mir eben auch darum, bei Advent, bei Weihnachten darüber nachzudenken, was hat die Geburt Jesu mit uns zu tun? Was hat das Ganze geistlich auch mit uns zu tun? Nun, es gibt einige Forscher, die sich Gedanken gemacht haben, an welchem Tag genau Jesus geboren ist. Vielleicht habt ihr schon mal davon gelesen, schon mal davon gehört, an welchem Tag genau ist er geboren. Sie haben nachgeforscht und kamen irgendwann dahin, es war gar nicht im Jahr 0, wenn man von dem Jahr 0 spricht, sondern es war kurz vorher. Muss aber auch vor 4 vor Christus gewesen sein, weil dann nämlich Herodes gestorben ist. Und der wird ja wohl erwähnt im Bibeltext. Also an welchem Tag genau ist Jesus geboren? Ich kann euch eins sagen, es war kein Donnerstag. Jesus ist nicht geboren an einem Donnerstag. Wir lesen in Johannes 12, Vers 46 und 47. Ich bin in die Welt gekommen als Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Er kam nicht zum Zorn, er kam nicht zum Donner. Deshalb kam er nicht an einem Donnerstag. Wir haben ein Haus gekauft und bei dem Haus haben wir auch manchmal abends dran gearbeitet. Und wenn wir dann abends auf dieser Baustelle waren, dann war es immer ein bisschen schwer zu arbeiten. Stell dir mal vor, wir haben gerade November gehabt zu der Zeit, ist schon, wie gesagt, auch ein paar Jahre her. Stell dir vor, du nimmst dann den Hammer und schlägst einfach zu irgendwo irgendetwas und versuchst es an der Wand eben einen Schlitz reinzuschlagen. Du wirst mit dem Schlag natürlich irgendwie die Wand treffen, wirst irgendwas kaputt machen, aber wenn kein Licht da ist, hast du ein Problem. Wir mussten an jedem Abend, wenn wir am Arbeiten waren, das Licht anmachen, um überhaupt etwas zu sehen. Wo sind wir gerade am Arbeiten? Wir brauchten Licht, um überhaupt vorwärts zu kommen. Nun, meine Augen sind auch nicht mehr die jüngsten. Ich bin jetzt 45 Jahre alt und denke mir, vielleicht wird es Zeit, langsam mal wieder zum Optiker zu gehen. Der Augenarzt sagte, alles ist in Ordnung mit den Augen, aber wenn ich Bücher lesen will, dann muss ich die Bücher näher holen und die Brille absetzen oder ich muss die Bücher noch weiter weghalten, damit ich sie wieder lesen kann. Also ich glaube, die Brille stimmt nicht mehr ganz. Aber ich habe gemerkt, wenn viel Licht auf das Buch drauf fällt, dann kann ich auch so mit der Brille lesen. Also es ist wieder abhängig vom Licht. Jesus kam, um Licht zu sein. Er kommt als ein Licht. Und er kommt nicht, um dich zu verurteilen. Wunderbar, das zu wissen. Er kommt nicht, um dir zu sagen, du bist falsch. Ich bin überzeugt, jeder von uns weiß, dass er falsch ist. Aber er kommt in erster Linie, um uns von dieser Falschheit zu retten. Er kommt nicht, um uns zu sagen, du kommst jetzt unter Gottes Strafgericht. Der Donnerstag ist nicht der Tag, an dem er geboren wurde. Wer an mich glaubt, soll nicht in der Finsternis bleiben. Alle Menschen sind in der Finsternis, aber Jesus kam, um diese geistliche Dunkelheit zu vernichten. Er kam, um sie zu durchbrechen. Er wurde nicht an einem Donnerstag geboren. Aber die Wissenschaftler sind sich einig, Jesus wurde an einem Dienstag geboren. Markus 10, da heißt es, da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein.
und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft zu Weihnachten, zu wissen, Jesus kam, um zu dienen. Er kam an einem Diensttag. Stellen wir uns mal die Situation vor. Ein Rolls-Royce fährt vor, wunderschön, so ein tolles Auto. Ich hätte manchmal gerne Rolls-Royce. Leider habe ich nur einen Skoda, aber ich muss mal reden mit meinem Chef, vielleicht ist da irgendwann mal was drin. Der Rolls-Royce fährt vor und wer sitzt da drin? Die Queen. Jetzt stellt er folgende Situation vor. Rolls-Royce kommt an, Rolls-Royce bleibt stehen, Rolls-Royce wird ausgemacht. Der Motor steht still. Und plötzlich geht hinten die Tür auf. Die Queen steigt aus, rennt um das Auto drumherum nach vorne zur Fahrerseite und macht dem Fahrer die Tür auf. Verrückter Gedanke. Normalerweise kennt man das umgekehrt. Immer steht der Chauffeur auf und macht dem Höheren natürlich dann die Tür auf. Bei Jesus ist das anders. Er kam in die Welt, um zu dienen. Wenn ich mir die Bibel anschaue, und das ist das Interessante daran, wenn man schaut in den Evangelien und sich Jesus Christus genauer betrachtet, wie ist er mit den Menschen umgegangen, dann sieht man nicht diesen Strafenden. Man hat im Alten Testament ganz oft das Bild von einem strafenden Gott, obwohl Gott gar nicht strafend ist. Er ist ein eifersüchtiger Gott, er ist ein zorniger Gott. Natürlich, wenn man sich von ihm entfernt, will er dich wieder zurückholen. Und genau das passiert auch in Jesus. Als Jesus Mensch wurde, setzt Gott seinen großen Plan um. Ich mache gerade in der Zweibrücker Gemeinde einige Andachten zu diesem Thema Jesus Christus im Alten Testament. Und dann mal nachzuschauen, was steht im Alten Testament drin. Und ich finde das so interessant, es wird relativ früh schon gesagt, wir wissen von Abraham den Segen, den er bekam. In ihm sollen alle Völker, nicht nur die Juden, gesegnet werden. Da ging das Ganze los und plötzlich vollzieht sich das Ganze, bauscht sich immer weiter auf, bis hin zu Jakob, der zu seinem Sohn Judah sagt, dass Judah der Vorfahre sein wird, von demjenigen, der später der große König sein wird. Und dann lesen wir das weiter und kommen irgendwann über Ruth, ein wunderbares Buch, Kapitel 4, Vers 11 und 12, also ziemlich am Ende des Buches, heißt es dann, dass Ruth in Bethlehem wohnte und dann plötzlich die Leute kamen und sagten, dein Name soll hier in Bethlehem groß werden, weil du Noemi nicht alleine gelassen hast. Und du hast jetzt ein Kind bekommen, und dieses ist das Kind von Noemi, von deiner Schwiegermutter eigentlich. Was war passiert? Bei Ruth ist der Ehemann verstorben. Sie ist mit Noemi wieder zurück nach Bethlehem. Und wie gesagt, dann diese Aussage am Ende, als sie ihren Mann Boas kennenlernt, späteren Mann natürlich, als sie ihn kennenlernt und dann heiraten die zwei. Und dann plötzlich kommt beim Kind diese Aussage, möge dein Name groß werden in Bethlehem. Und wir wissen, wer von ihr abstammt. Sie ist die Urgroßmutter von König David. Und dann lesen wir bei David genau das Gleiche, dass aus seiner Nachkommenschaft der König kommen wird. Und wenn man das Ganze so verfolgt bis ins Neue Testament und dann sieht hier, da kommt derjenige, der den Thron besteigen soll, und Jesus sagt von sich, ich bin nicht der, der den Thron besteigt, um zu herrschen in despotischer, also in herrschsüchtiger Art und Weise, sondern ich komme, um zu dienen. Jesus wurde geboren an einem Dienstag. Er kam, um zu dienen, um uns zu zeigen, wie sollen wir miteinander umgehen. Das hat er auch gerade vorher in diesem Abschnitt gesagt, wo er dann sagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Er sagte vorher zu seinen Jüngern, wenn jemand von euch groß sein will im Reich Gottes, dann soll er was tun? Er soll dienen. Und dann heißt es von der Fußwaschung, er gibt uns ein Vorbild. Und das ist, glaube ich, ganz viel in seinem Leben gewesen, dass er uns ein Vorbild gibt. Wie gehen wir miteinander um? Im Dienen. Jesus ist nicht geboren an einem Donnerstag. Er kam nicht zum Zorngericht. Jesus ist geboren an einem Dienstag, um uns zu dienen. Und dann haben die Forscher nachgeforscht und haben herausgefunden, es war doch kein Dienstag, aber es war auch ein Dienstag. Nee, es war viel eher auch ein Freitag. Der Dienstag ist ein Freitag. Lukas 4, da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus verkündigt, dass wir, die wir geistlich gefangen sind, und das ist gerade in diesem Lied auch so schön rausgekommen, in der Nacht von Bethlehem, da ist er erschienen. Warum? Weil wir alle unfrei waren. Alle Gefangene in der Sünde, in der Dunkelheit, die Dunkelheit ist zerbrochen. Er kommt, um uns aus dieser Dunkelheit herauszurufen und uns das Gnadenjahr des Herrn anzubieten. Johannes 8, Vers 31, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn aber bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Es kann sein, dass du in deinem Leben irgendwann gesagt hast, Herr Jesus, ich übergebe dir mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Adventszeit, Weihnachtszeit, die beste Zeit, um darüber nachzudenken. Die wenige Zeit, die du hast, sinnvoll nutzen. Bist du dann wirklich frei? Kann es sein, dass in deinem Leben Angewohnheiten da sind, die nicht gut sind? Kann es sein, dass du als kleines Kind irgendwas angefangen hast und es ist bei dir eine Unart, es ist einfach bei dir drin. Und du lebst in dem Problem ständig. Du hast dir angewöhnt, jemanden hart anzuschreien, wenn er dir falsch rüberkommt. Du hast für dich vielleicht gelernt, wenn jemand mir eins aufs Dach gibt, dann gebe ich klein bei und werde ganz still, lauf einfach weg und setze mich irgendwo hin und sag kein Wort mehr. Auch diese Verschlossenheit ist nicht richtig, ist nicht gut. Verschiedene Sachen, die du in deinem Leben vielleicht machst, wo du innerlich gar nicht richtig frei bist. Du hast dich für ein Leben mit Jesus entschieden, ja, aber dann bist du stehen geblieben. Und er sagt hier, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wie kommt es zur Freiheit? Natürlich durch Jesus, aber wie kommt es zur Freiheit? Indem ich noch mehr nachforsche und noch mehr prüfe mit meinem eigenen Leben. Ich lege mein Leben praktisch wie eine Schablone auf die Bibel und merke dann, das passt überhaupt nicht. Und wenn ich dann die Bibel auf mein Leben drauflege als Schablone, dann sehe ich plötzlich, da ist etwas nicht in Ordnung. Und dann muss das, was falsch ist, weggeschnitten werden. Darüber nachdenken, wo ist Sünde in meinem Leben? Wo ist vielleicht etwas Falsches in meinem Leben? Wie kann ich wirklich frei werden, um auf andere Menschen auch zuzugehen? Anstatt hartherzig zu bleiben, anstatt sie anzufauchen, dann vielleicht eher sagen, gut Herr, da ist etwas nicht richtig, bitte hilf du mir da raus. Und dann mal im Kleinen versuchen, mit Menschen wieder ins Gespräch zu kommen und zu erleben, wie Gott das segnet. Jesus kam nicht an einem Donnerstag, er kam an einem Dienstag und der Dienstag war ein Freitag. Es war einmal ein Richter, der hatte einen Sohn. Dieser Sohn hat etwas getan, was nicht in Ordnung war. Er hatte jemanden umgebracht. Der Vater war dummerweise der Richter. Er sitzt auf dem Richtstuhl und er weiß genau, es gibt nur eine einzige mögliche Verurteilung dafür. Todesstrafe für seinen Sohn. Aber es ist sein einziger Sohn, sein liebster Sohn. Wie geht man damit um? Der Richter weiß genau, die Geschworenen haben den Sohn für schuldig befunden und jetzt liegt es an ihm, das Urteil zu sprechen. Und er spricht das Urteil Todesstrafe. Dann schlägt er mit dem Hammer zu, das Urteil ist gesprochen. Am nächsten Tag soll die Hinrichtung stattfinden. Die Zellentür geht auf. Dann kommt der Wärter rein, nimmt den Sohn und sagt zu ihm, du bist frei. Warum bin ich frei? Schau mal aus dem Fenster. An dem Galgen hängt der Richter. Sein eigener Vater hat sich geopfert für seinen Sohn. Das ist das, was Jesus gemacht hat, damit wir frei sein können. Jesus wurde geboren an einem Freitag. Die Forscher haben weiter geforscht, wie kann es anders sein? Und sie kamen zu dem Ergebnis, Jesus ist in Wirklichkeit an einem Sohntag geboren. Ich habe euch ein kleines Hörbeispiel mitgebracht, dass wir uns diesen Sohntag mal anhören. Child is born. Ein wunderbares Lied, vertont von einem der größten Meister der damaligen Zeit. Georg Friedrich Händel damals in London tätig gewesen als Musiker am Hof. Und bei Händel ist interessant, Händel hat ungefähr seine, also er hat viele, viele Opern geschrieben. Opern sind nicht gerade mal so 5-Minuten-Lieder, sondern große Werke, die auch manchmal stundenlang dauern. Und er hat 40 Opern geschrieben. Wenn man sich das vorstellt, 40 Opern, das alleine zu schreiben, also ich würde bestimmt 5 Jahre brauchen für eine Oper. Unglaublich, er schreibt 40 Opern. Und er hat ein großes Problem. Händel ist damals als Musiker natürlich weit gereist, um viel zu lernen. Unter anderem kam er nach Italien. Und er hat in Italien die Art der Komposition, gerade die Opernkomposition, gelernt. Jetzt ist in Italien eher eine voluminöse, meistens so, wenn man im Hinterkopf hat, Italien und Opern, dann hat man die großen Star-Tenöre vor Augen, die mit sehr viel Pathos auch singen und es kracht einfach nur bei jedem Lied. Richtig schön. So ungefähr kommt Händel nach England und schreibt genauso diese Opern im italienischen Stil. Was passiert? Er hat ein anderes Publikum. Ich will fast sagen, ein etwas seichteres Publikum. Die mögen es nicht so pompös. Und was passiert bei ihm? Seine Opern werden abgelehnt. Egal wie viele Opern er schreibt, die anfänglichen sind noch gut, aber dann plötzlich, zack, immer schlechter und schlechter und seine Opern verkaufen sich nicht mehr. Er ist in einer Schaffenskrise drin und er kommt nach Hause und als er nach Hause kommt, sieht er auf dem Schreibtisch ein neues Libretto. Libretto, ein Grundbuch sozusagen, wo nur die Texte drinstehen und er dann anfängt dazu Musik zu schreiben. Und er denkt sich, oh Mann, ich soll schon wieder eine Oper schreiben. Nee, das mache ich nicht. Ich pack's nicht mehr. Und er will sich ins Bett legen und kommt nicht mehr zur Ruhe. Er steht auf, er geht an den Schreibtisch und er öffnet das Libretto, auf dem einfach nur draufsteht The Messiah, der Messias. Er schlägt es auf und er liest am Anfang, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Herr. Aus Jesaja 40. Und als er das liest, so schreibt man später in der Biografie, dadurch strömte ihn etwas Warmes und er wusste genau, da findet er den Halt und den Trost, den er braucht. Sehr wahrscheinlich war das sein Bekehrungsmoment. Wissen wir nicht genau. Aber es würde viel hindeuten. Und innerhalb von 3 Wochen schreibt er dieses große Stück. Und ich finde, musikalisch gesehen ist das unglaublich. Vielleicht kennt ihr diese Stelle aus dem großen Halleluja. Denn Gott, der Herr, regiert allmächtig. Was sich da abzeichnet von Melodieverlauf, ist ein großer Bogen. Gott steht über allem, aber dann heißt er regiert. Er kommt auch runter in unsere Mitte. Er ist unter uns. Da ist Weihnachten in kurzer Form mal aufgezeigt. Und jetzt bei dem Lied, was wir gerade eben gehört haben. For unto us a child is born. Und dann heißt es, unto us, us, wir sind unten im Tal. Und dann heißt, a son is given, Sohn ist oben und er ist given, er kommt herab. Unto us, a son is given. Wunderbar, wie Händel das damals dargestellt hat. Einfach nur musikalisch sehr raffiniert aufgebaut, um zu zeigen, Weihnachten war eigentlich ein Sohn. Denn uns ist ein Sohn gegeben. In Jesaja 9, Vers 5 und 6 lesen wir das. Das war, wie ich denke, einfach eine der schönsten Stellen, um dieses, das Wesen des Messias auszudrücken. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. ein Sohn ist uns gegeben. Die Geburt Jesu, der Geburtstag Jesu war ein Sohntag. Und wenn ich so drüber nachdenke, über gerade diesen letzten Abschnitt, was gesagt wird, er ist der wunderbare Ratgeber. Im Abschnitt davor, gerade in Kapitel 9 am Anfang, da wird berichtet von dem Volk, das in Finsternis sitzt. Und die Frage ist natürlich, wie kommt jetzt, wir haben es am ersten Punkt schon gehört, dieses Licht, wie kommt dieses Licht in unsere Welt und was will es tun? Es kommt vom Himmel, ein Sohn ist uns gegeben, das Ganze wird tun, der Eifer des Herrn Zebaoth. Gott wird es geben, Gott wird dieses Kind geben. Und dann heißt es von diesem Kind, dass es ewig herrschen wird auf dem Thron Davids. Da ist die Bibel sehr, sehr deutlich. Das, was wir gehört haben von Anfang an von Abraham über Jakob, über Ruth bis hin zu David, das erfüllt sich in diesem Kind. Und das war einige hundert Jahre nach David aufgeschrieben, aber einige hundert Jahre vor Jesu Geburt. Und es hat sich wortwörtlich erfüllt. Und dann heißt es, dieses Kind ist der Wunderrat, der wunderbare Ratgeber. Wo kriege ich denn Rat her in der Dunkelheit meines Lebens, wie ich da herauskomme? In Gottes Wort. Lies in Gottes Wort und denk darüber nach, auch für dein Leben, wie gehe ich mit anderen um? Wie gehe ich mit meiner Schuld um? Wie gehe ich mit meiner Sünde um? Wie soll ich die Sünde aus meinem Leben entfernen? Er hat die Schuld bezahlt, aber ganz oft halte ich an der Sünde noch fest. Er ist der wunderbare Ratgeber. Er ist der Gottheld, heißt es. Gottheld macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herrlichkeit. Da haben wir diesen Gedanken mit drin. Er ist dieser starke Gott. Er ist derjenige, der wirklich einziehen kann, weil er mächtig ist. Er ist nicht nur ein Held, er ist nicht nur ein Gott, sondern er ist ein starker Gott, so heißt es hier. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott reißen Mauern ein, wie in Jericho. Dann wird gesagt, er ist der ewige Vater. Ich weiß nicht, was für eine Vaterfigur du vor Augen hast, wenn du an Vater denkst. Mein Vater war er hat viel falsch gemacht in seinem Leben. Und so war die Beziehung irgendwann sehr schnell kaputt zu meinem Vater. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Ich bin mit meiner Mutter groß geworden und sie hat nicht viel Gutes an meinem Vater gelassen. Aber letzten Endes, irgendwann kam der Moment, wo mein Vater umdachte. Und als er dann plötzlich bei unserer Hochzeit sagte, Rüdiger, mach's besser als dein Papa, da ist bei mir so viel passiert. Und ich musste drüber nachdenken, oh ja, ich kenne sein Leben. Und ich weiß, wie schlecht das war. Mit Alkohol, mit Rauchen, mit allem Möglichen, was dazugehört. Aber er war ganz anders. Er hat über sein Leben nachgedacht. Er hatte für mich heutzutage sozusagen als Bild den Vater gut geprägt. Er war für mich da. Ich hatte mal irgendwann eine Beziehung zu einem jungen Mädchen. Ich selbst war auch noch relativ jung. Ich war 18, sie war, glaube ich, 13, wenn ich mich recht entsinne. Ich müsste nachrechnen. Egal, wie auch immer. Die Beziehung ging auseinander. Mein Vater war gerade im Klinikum in Homburg. Er hatte Herzinfarkt gehabt, es ging ihm nicht gut. Und in dem Moment, als ich ihn besuche und wir einmal spazieren gehen, dann nimmt er mich in den Arm, und das ist nicht oft vorgekommen, und er sagte, wir kommen da gemeinsam durch. Das tat so gut in dem Moment. Jesus ist der ewige Vater. Er kennt deine Bedürfnisse, er kennt deine Sorgen und deine Nöte und er nimmt dich in den Arm. Er geht mit dir da durch. Das ist das, was von dem Kind hier ausgesagt wird. Und letzten Endes, er ist der Friedefürst. Hast du schon Frieden geschlossen mit Jesus? An welchem Tag ist Jesus geboren? Es war kein Donnerstag. Es war ein Dienstag, er wollte uns dienen und uns zeigen, wie wir einander dienen können. Es war ein Freitag, weil er uns frei machen wollte von unserer Schuld, frei von unserer Sünde. Und es war ein Sonntag, weil Gott seinen Sohn gegeben hat für uns. Himmlischer Vater, so will ich dir von Herzen Danke sagen für dieses große Geschenk in deinem Sohn. Herr, ich will dir Danke sagen, dass wir auch in diesem Jahr, in der Adventszeit an Weihnachten darüber nachdenken dürfen, was du Großes getan hast vor fast 2000 Jahren. Herr, wir wollen dir Danke sagen, dass du in deiner Gnade dich klein gemacht hast, um uns zu begegnen. Hab Dank, dass du es möglich gemacht hast, dass wir wieder in Gemeinschaft mit dir treten können und in dir wirklich einen Vater finden, der sich um uns sorgt, um uns kümmert.